Bevor es losgeht mit 1 Stunde History, ein kleiner Hinweis. Wir haben uns beworben für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Publikumspreis Beste Information. Wenn ihr findet, dass wir das Ding verdient haben und ihr gerne möchtet, dass wir das Ding gewinnen, dann stimmt doch für uns ab unter podcastpreis.de. Bis zum 20.05. könnt ihr dann auch die Stimme für uns abgeben. Podcastpreis.de.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. 1 Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Eine blaue Wende hat Jörg Urban angekündigt für das Bundesland Sachsen. Im Herbst möchte Jörg Urban der erste AfD-Ministerpräsident Deutschlands werden und diese sogenannte blaue Wende anführen. Die AfD bezieht sich mit dieser Formulierung auf die Wende in Deutschland 1989. Am 1. September ist Landtagswahl in Sachsen und dann soll von dort aus, so hat es der Landesverband der AfD auf seinem Parteitag Mitte März formuliert, ein friedlicher Umbruch für ganz Deutschland ausgehen. Unter friedlicher Politik versteht die AfD, um nur mal einige Punkte zu nennen, die auf dem Parteitag in Glauchau besprochen wurden, ein Ende der Russland-Sanktionen, eine schnellere Abschiebung von Asylbewerbern und die Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Medien. Wir gucken in dieser Folge von 1 Stunde History 95 Jahre zurück. Im Mai 1929, da wurde in Sachsen auch ein neuer Landtag gewählt und diese Wahl gilt als Beginn des Siegeszugs der NSDAP. Die hat ihren Stimmenanteil damals bei dieser Wahl verdreifacht. Und wir fragen uns natürlich, könnte es sein, dass sich hier nicht mal 100 Jahre später die Geschichte wiederholt?
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Ja, sei gegrüßt. Bevor wir jetzt aber loslegen, habe ich noch eine Ansage zu machen. Und zwar, wir treffen uns alle, wenn ihr mögt, am 15.06.2024 im Berliner Humboldt-Forum. Dort werden wir eine Sendung aufzeichnen mit dem Titel Bilder, die lügen, wie uns die Propaganda hinters Licht führt. Los geht's um 19 Uhr und Eintrittstickets könnt ihr besorgen unter humboldtforum.de.
Wir freuen uns auf euch. So, Matthias, Mitte Mai 1929, da wurde in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Warum war diese regionale Wahl so bedeutend?
Naja, vielleicht kann man auch in diesem Falle sagen, einem Beben geht ein Vorbeben voraus. Und das gilt eben vielleicht sogar für diese Wahl. Im Mai 1929 nämlich kann die NSDAP, du hast es eben gesagt, ihre Stimmen auf 134.000 verdreifachen. Da kann man natürlich sagen, das war doch marginal, wenn man die Ergebnisse der anderen anschaut. Also die SPD bekam 923.000, die Deutsche Volkspartei 364.000 und die Kommunistische Partei 346.000 Stimmen. Also die NSDAP konnte natürlich keine Regierung bilden, aber ein Jahr später gab es wieder Landtagswahlen und da war sie dann auf einmal bei 13,4%. Und mit der Wahl von 1929 ist so etwas wie eine Dynamik ausgelöst worden. Die Hitlerpartei konnte also massiv Stimmen gewinnen und dadurch wurde sie immer wichtiger für die Entscheidungen in der gesamten damaligen Weimarer Republik.
Wenn wir mal in die anderen Länder gucken, hat es denn da ähnliche Wahlergebnisse gegeben?
Naja, das fing an in dem ganz kleinen Freistaat Lippe. Im Januar 1929 gab es dort 3,4%. Das war doppelt so viel wie bei der Reichstagswahl ein Jahr zuvor. Dann ging es nach der Sachsenwahl weiter in Thüringen am 8. Dezember 1929 plus 7,8. April 1932 in Preußen plus 35. April 1932 gleicher Monat in Bayern plus 26. In anderen Ländern gab es bis zu 40% für die NSDAP. Und da kann man sehen, mit der Sachsenwahl, da war so etwas wie eine Lawine losgetreten, denn danach wurde das Wählen der NSDAP offenbar leichter oder war akzeptabler und es zeigte sich, dass das Ergebnis in Sachsen eben kein Zufall war.
Jetzt heißt es ja auch immer, dass der Aufstieg der NSDAP mit der Weltwirtschaftskrise zu tun hat. Hat denn der Börsencrash in den USA schon eine Rolle gespielt bei der Wahl in Sachsen?
Also da muss man kurz zurückblicken, der schwarze Donnerstag, der berühmte, das war am 24. Oktober 1929, aber der Tiefpunkt der Aktienkurse, der war erst 3 Jahre später erreicht, also 1932. Und das ganze Dilemma ist dadurch entstanden, dass die Aktienkäufe in den USA vielfach mit Krediten finanziert waren. Und da gab es jahrelang steigende Kurse, damit konnte man dann die Kredite natürlich leicht zurückzahlen. Dann gab es eine Stagnation und dann fielen die Kurse und danach konnten die Kredite eben nicht mehr so einfach zurückgezahlt werden. Und das hat einen Crash ausgelöst, zunächst einmal in den USA und dann natürlich mit einer gewissen Verzögerung auch in Europa. Und das ergab dann erst diese Sparpolitik und die hohe Arbeitslosigkeit in der Weimarer Republik.
Und würdest du denn sagen, dass das den ausschlaggebenden Grund gegeben hat für den weiteren Erfolg der NSDAP?
Also es hat sicherlich zu dem Erfolg beigetragen. Also vor allem die Arbeitslosigkeit, das muss man klar sagen, die half natürlich den politisch Extremen am rechten wie am linken Rand. Aber das war nicht alleine. Es galt vor allem die Revision des Versailler Vertrags von 1919. Die Hetze gegen die Novemberverbrecher, die im November 1918 den Waffenstillstand unterzeichnet hatten. Und die permanente Wiederholung der sogenannten Dolchstoßlegende. Das war die Lüge, dass die Heimatfront, die sogenannte aus Juden, Sozialdemokraten und Kommunisten verhindert habe, dass genügend Unterstützung für die Frontsoldaten, vor allem an der Westfront, aus der Heimat losgeschickt wurde. Und dann kam obendrauf noch die Weltwirtschaftskrise von 1932 mit dem Höchststand an Arbeitslosen. Und dieses alles zusammen hat natürlich den extremen Rechten in der Weimarer Republik geholfen.
Du hast es gerade gesagt, Matthias, die Landtagswahl in Sachsen 1929 war das Vorbeben eines großen Bebens. Heute wissen wir das. Esther Körfgen hat uns die Ereignisse von damals noch einmal zusammengefasst.
Es war ein perfekt organisierter Propagandafeldzug. Achtung! Die NSDAP überzog das Land Sachsen vor der Wahl flächendeckend mit Massenkundgebungen. Fahnen wurden geschwenkt, im Gleichschritt marschiert, prominente Redner angekarrt.
So wie es ist, kann es nicht bleiben. Beendet werden muss es. Es bleibt also nur die Wahl. Von hier aus.
Litfaßsäulen wurden zuplakatiert, Flugblätter verteilt. Die Botschaften waren simpel.
Arbeit und Brot! Arbeit und Brot!
Deutschland erwache!
Gegen Marxismus und Kapitalismus!
Sachsen im Jahr 1929. Den Menschen geht es wirtschaftlich schlecht. Das Land hat sich noch immer nicht ganz von der Hyperinflation 6 Jahre zuvor erholt. Die Textilindustrie im Erzgebirge und in Südwestsachsen war nach dem Ersten Weltkrieg eingebrochen, weil andere Länder billiger produzierten. Das sorgt für Frust. Die Menschen sind unzufrieden mit den etablierten Parteien und laufen in Scharen zu den Linksradikalen. Sachsens NSDAP-Fraktionsvorsitzender Manfred von Killinger mahnt die sächsischen Wähler deshalb,
dass der Marxismus aller Schattierungen, Kampf- und Zerstörungsmittel in einem Umfange bereitgestellt hatte, der genügt hätte, dem deutschen Arbeiter, Bauern, Gewerbetreibenden und Beamten ein schlimmeres Los zu bescheren, als je einem Volke beschieden gewesen ist.
Das ist NS-Propaganda im reinsten Stil. Den demokratischen Parteien Versagen vorwerfen.
Dass der Kommunismus unter stillschweigender Duldung der Sozialdemokratie im Begriff stand, diese Waffen zu benutzen, um das Land in ein Meer von Blut zu verwandeln.
Ängste schüren und Hass auf die Republik. Und die nationale Schmach des Versailler Vertrages anprangern. So wie Adolf Hitler hier 1932.
Wenn jemand ein Recht hat, gegen Reparationen überhaupt nicht Deutschland sich zu erheben, dann sind wir es.
Hitler lässt sich selten in Sachsen blicken, obwohl es als erstes deutsches Land vor 2 Jahren das Redeverbot für ihn aufgehoben hat. Aber als es bei Zusammenstößen zwischen SA und KPD-Anhängern 2 tote SA-Männer gibt, kommt er zu ihren Beisetzungen. Das macht Eindruck auf die Menschen. Ein Polizeibericht hält fest:
Die Bauernfrauen tragen jetzt an ihren Arbeitsschürzen das Hakenkreuzabzeichen. Und in den Dörfern grüßt man sich häufig mit Heil. Viele Bauern sind außerordentlich verbittert und zu allen möglichen Gewaltstreichen fähig. In den Nationalsozialisten erblicken sie die Retter aus dem Elend.
Nach der verpatzten Reichstagswahl im vergangenen Jahr ist die NSDAP dabei, sich komplett neu zu erschaffen. Weg vom Sozialistischen hin zum Nationalistischen. Zielgruppe sind jetzt nicht mehr die Arbeiter in den großen Metropolen, denn die haben die Partei nachweislich nicht gewählt, sondern jetzt stehen der Mittelstand und die Landbevölkerung im Fokus, vor allem die Bauern.
Deutsche Bauern, Menschen der Scholle, und aus bestem deutschem Blut.
So Josef Goebbels, der vom Erfolg seiner Partei selbst überrascht ist.
Sachsenwahl. 134.000 Stimmen. Jetzt 5 Abgeordnete.
So notiert er am Tag nach der Wahl in sein Tagebuch.
Ein Erfolg, der all unsere Erwartungen weit übertrifft. Das war für uns ein großer moralischer Erfolg.
Die Landtagswahl am 12. Mai 1929 bringt den Nationalsozialisten dreimal so viele Stimmen wie bei der Landtagswahl davor. 5 Abgeordnete der NSDAP sitzen nun im Landtag, einer davon Walter Dönicke.
Der Kampf, der in Leipzig geführt worden ist, ist ein schwerer gewesen.
Stärkste Partei ist und bleibt die SPD. Zweitstärkste die liberale Deutsche Volkspartei, DVP. Die nicht daran denkt, mit der SPD eine große Koalition einzugehen. Sie will lieber mit den rechtsbürgerlichen Parteien zusammengehen und bemüht sich umgehend um die Unterstützung der NSDAP. Da sitzen sie nun, die 5 NS-Abgeordneten, mitten in der Mitte zwischen dem sozialistischen und dem bürgerlichen Lager und spielen das Zünglein an der Waage.
Die Bewegung wird diese Parteizersplitterung in Deutschland wieder beenden.
Zunächst dealt die NSDAP mit den Linken, SPD und KPD. Und als das auffliegt und für Empörung sorgt, schwenkt Hitler um. Jetzt toleriert man die Deutsche Volkspartei. Für ein paar Gegenleistungen. Etwa, dass Sachsen gegen die Reparationszahlungen stimmen soll. Ein erster Schritt zur Macht ist getan.
Esther Körfgen war das über die Landtagswahl in Sachsen im Mai 1929 und die dröseln wir jetzt noch ein bisschen weiter auf mit dem Historiker und Journalisten Sven Felix Kellerhoff. Hallo, Herr Kellerhoff.
Hallo.
Wer hat denn die NSDAP bei der Landtagswahl 1929 in Sachsen gewählt? Also kann man das sagen, ob das Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen waren oder weiß man das gar nicht?
Man weiß es ganz konkret für die sächsische Landtagswahl nicht, aber man hat von anderen Wahlen aus dem gleichen Zeitraum nach den damals möglichen Methoden Wahlanalysen gemacht, so etwas wie repräsentative Wahlumfragen nach der Stimmabgabe, wie das heute üblich ist, um zum Beispiel Wählerbewegungen einschätzen zu können. Die gab es damals einfach noch nicht, weil die mathematischen Verfahren noch nicht entwickelt waren. Aber zum Beispiel in Berlin ist mal getrennt nach Geschlechtern in bestimmten Wahllokalen abgestimmt worden. Und zwar nicht aus irgendwelchen Gründen, dass man da Druck ausüben wollte, sondern man einfach wissen wollte, wie stimmen Männer und wie stimmen Frauen ab und stimmen sie eventuell unterschiedlich ab. Und aus all diesen Zahlen, die man da generieren kann, die auch damals Ende der 20er Jahre schon generiert worden sind, kann man schon sagen, dass die NSDAP als eigentlich einzige Partei der Weimarer Republik außer dem rein katholischen Zentrum so etwas war und auch 1929 schon so etwas war wie eine Volkspartei, die also tatsächlich in nahezu allen Gesellschaftsschichten und Gruppen Wähler fand.
Was würden Sie sagen, waren die Gründe für das gute Ergebnis der NSDAP bei dieser Landtagswahl?
Also zunächst mal muss man sagen, was nicht der Grund war. Nicht der Grund war die Weltwirtschaftskrise. Mhm. Die gab es nämlich noch nicht im Mai 1929, sondern die ging ja erst im Herbst 1929 mit dem schwarzen Freitag, der tatsächlich ein schwarzer Donnerstag gewesen ist, in New York los und wirkte sich auch erst im Frühjahr 1930 in Deutschland direkt aus. Die Verbindungen innerhalb der Weltwirtschaft waren 1929-30 noch lange nicht so eng, wie sie das heute waren. Es ist etwas anderes. Es ist tatsächlich das absehbare Scheitern der Berliner Politik. Wir haben seit 1928 eine große Koalition unter dem verdienstvollen Sozialdemokraten Hermann Müller als Reichskanzler. Aber wir haben zugleich eine Regierung, die sich ineinander verkämpft, die eigentlich nicht miteinander regieren will, die nicht mehr das Wohl des Landes, sondern eher Partikularinteressen aller beteiligten Parteien in den Vordergrund stellt. Und in dieser Situation ist es der Reichsregierung nicht möglich, so etwas wie eine positive Wahlstimmung aufkommen zu lassen. Und das macht sich die NSDAP mit ihrem rein destruktiven Programm, da war ja nichts Konstruktives dran, zu eigen.
Also ist es im Grunde so, wie es heute auch häufig ist, dass eine Landtagswahl sozusagen die Strafe war für schlechte Politik im Bund?
So ähnliche Mechanismen gibt es dort. Ich würde es nicht ganz hundertprozentig parallelisieren, weil die Situation in der Bundesrepublik im 21. Jahrhundert und in der Weimarer Republik um 1929 ja schon sehr unterschiedlich waren bei allen Herausforderungen, die wir auch heute gewissermaßen haben. Und da war die Situation in diesem von einem Krieg geschlagenen Land, in diesem Land, das schwerste Krisen noch 5 Jahre zuvor verschiedene Putschversuche überstanden hatte, schon eine ganz andere. Also ich wäre vorsichtig mit einer Parallelisierung oder gar Gleichsetzung von Weimarer Republik und Bundesrepublik im Jahr 2024. Aber Mechanismen, die damals vorkamen, die gibt es immer noch und die gibt es deshalb, weil sie der Demokratie immanent sind.
So, jetzt hatten dann die Bürger gewählt 1929 und wie waren denn die Reaktionen der Bevölkerung auf ihr Wahlergebnis?
Also die NSDAP verdreifachte sich, aber sie verdreifachte sich auf 5% oder etwas mehr als 5% in Sachsen. Das war also noch nicht das, was die allgemeine Bevölkerung wahrnahm als besonders großes Problem. Gleichzeitig hatte die DNVP, die immer weiter nach rechts gerückte, vormalige rechtskonservative Partei, stark an Stimmen verloren. Es schien sich also zunächst auf den ersten Blick um einen Austausch zwischen rechtsnational und rechtsextrem zu handeln, was die damalige Bevölkerung nicht erkannt hat, was aber einzelne Beobachter, sowohl Journalisten wie kluge Politiker in Beiträgen gespiegelt erkannt haben, war, dass sich da eine Dynamik aufzubauen begann, eine Dynamik, die für die NSDAP sprach, die der NSDAP jene Kraft gab, die sie dann im Superwahljahr 1930 und vor allem im Wahljahr 1932 bis an die Spitze des deutschen Parteiensystems führte, bedauerlicherweise.
Wurde denn dann eine Debatte darüber geführt?
Es wurde an einzelnen politischen Blättern darüber diskutiert. Es gibt in eine breite Zeitschriftenliteratur in dieser Zeit, weil es halt kein Fernsehen gab, keine Talkshows gab. Man setzte sich schon substanziell mit solchen Dingen auseinander, aber die Breitenwirkung war beschränkt.
Das heißt, die Bevölkerung nahm diese Diskussion nicht wahr?
Jedenfalls haben wir keine starke Wahrnehmung in den Quellen davon. Und dann wird es für den Historiker ein bisschen schwierig. Man kann spekulieren, aber was in den Zeitungen keine Rolle spielte, in den politischen Zeitschriften nur eine untergeordnete Rolle und auch auf Parteitagen und so, davon sind ja alles Protokolle erhalten. Da würde ich dann vorsichtig sein mit der Spekulation, dass es eine breite Diskussion gegeben hätte.
Dann gucken wir doch mal nach Berlin. Wie waren denn die Reaktionen der Regierung in Berlin auf das Wahlergebnis in Sachsen?
Auch da hat sich der Mechanismus ausgewirkt, der leider Demokratien offenbar systemimmanent ist, der aber auch von später her, also aus ex post, leichter festzustellen ist als aus der Situation heraus. Man hat diese Wahlentscheidung der Menschen in Sachsen falsch eingeschätzt. Man hat weiter gemacht wie bisher, man hat sich weiter gestritten innerhalb der Reichsregierung. Die SPD hat weiter darauf gesetzt, sich lieber in der Regierung als quasi parteipolitische Institution zu profilieren, statt die Interessen des Landes in den Vordergrund zu stellen. Und das führt dann auch 1930, Frühjahr 1930, ein Jahr später, zum Bruch der Großen Koalition, was dann wiederum notwendigerweise zu einer Neuwahl des Reichstags im September 1930 führt. Und damit beginnt das ganze Elend offenbar zu werden.
Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Also bedeutet das im Grunde, dass die Zeichen, die die Wähler aus Sachsen gesendet haben nach Berlin, dass die in Berlin ignoriert wurden?
Also jedenfalls wurden sie nicht so ernst genommen, wie sie hätten ernst genommen werden sollen. Denn dann wäre die Regierung Hermann Müller nicht auseinandergebrochen über eine wirklich tertiäre Frage. Es ging um die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung. Daran scheitert letzten Endes die Große Koalition im Frühjahr 1930. Und damit wird eben die Reichstagswahl unausweichlich, die im September dann stattfindet. Und dabei erringt die NSDAP dann einen gewaltigen Sieg, nämlich einen Aufschwung von 2,6%. Die hatten sie 1928 auf 18,3% und gleich auf die zweitstärkste Fraktion im Reichstag. Und das hieß natürlich, dass zusammen mit den Stimmen der Kommunisten mehr als ein Drittel der Reichstagsabgeordneten für eine destruktive Politik standen.
Herr Kellauf, es ist natürlich immer leichter, im Nachhinein die Dinge zu beurteilen. Aber hätte man nach dieser Landtagswahl in Sachsen schon wissen können, was danach alles kam?
Man hätte nicht wissen können, was danach alles kam, aber es zeichnete sich ab, dass dort eine Dynamik sich aufbaute, weil es ja auch im Jahr 1929 noch weitere Kommunalwahlen, dann keine Landtagswahlen mehr gab. Und auch dort sich eine Dynamik der NSDAP abzeichnete, die noch unabhängig war von der bevorstehenden Weltwirtschaftskrise. Auch davon konnten die Politiker in Berlin 1929 noch nichts wissen, dass diese Art von Weltwirtschaftskrise sich durchschlagen würde. Aber es war halt ein sehr auf unsicheren Annahmen gebautes Konstrukt, das dann beim ersten Wackeln der Fundamente auch sehr schnell in sich zusammenbrach. Und der Demokratie ist mit der zu geringen Beachtung für die Dynamik der NSDAP ehrlich gesagt ein Tort angetan worden. Aber es ist völlig richtig, Historiker haben es immer leichter. Wir beurteilen das ex post und wir wissen, was bei rausgekommen ist. Deshalb bin ich mit der Verurteilung da vorsichtig. Ich weiß nur, dass Hermann Müller, das hat er in Fraktionssitzungen der SPD auch gesagt, sich sehr darüber erregt hat, dass die Partei ihm nicht folgt und eher die eigene parteipolitische Profilierung in den Vordergrund rückte.
Der Historiker und Journalist Sven Felix Kellerhoff war das über die sächsische Landtagswahl im Mai 1929. Danke fürs Gespräch.
Sehr gern.
Matthias, zwischen der Wahl in Sachsen im Mai 1929 und dem Tag der Machtübertragung an Hitler und die NSDAP am 30. Januar 1933, da liegen ja mehr als 3,5 Jahre. Was ist denn in Sachsen in dieser Zeit politisch passiert?
Also ganz wichtig, und das muss man am Anfang wirklich festhalten, die NSDAP war zu keiner Zeit Teil einer demokratisch gewählten Regierung. Die SPD war in Sachsen immer mit Abstand die stärkste Fraktion, meistens weit über 30%. Und 1930 bekam die NSDAP dort 14,4%. Erst bei der Wahl am 5. März 1933, also nach der Machtergreifung, wurde die NSDAP stärkste Fraktion mit 45%. Aber da wissen wir ja, wie die Wahl abgelaufen ist. Ministerpräsident Walter Schiek von der DVP, das war eine nationalliberale Partei, war von 1930 bis 1933 geschäftsführend im Amt. Seine Regierung bestand aus parteilosen Fachleuten, aber eine Woche nach der Wahl zum Ministerpräsidenten hatte er schon einen Misstrauensantrag gegen sich von SPD, KPD und, Achtung, NSDAP.
Und wie hat sich denn dann 1933 die sogenannte Machtergreifung in Berlin auf Sachsen ausgewirkt?
Das war wirklich gravierend. Es begann sofort danach die Gleichschaltung sämtlicher gesellschaftlicher Organisationen. Alles und alle sollten unter dem Dach der NSDAP zusammengefasst und natürlich auch gegängelt werden. Also Kunst, Kultur, Sport, Jugend, alles wurde gleichgeschaltet. Die bis dahin bestehenden Organisationen wurden verboten und das machte natürlich auch vor den Ländern nicht Halt. Es wurden alle dezentralen Machtbasen ausgeschaltet, die Länder wurden gleichgeschaltet, die Länderverfassungen galten nicht mehr und Länder wie Sachsen wurden reine Verwaltungseinheiten und alles wurde zentral von Berlin aus bestimmt und entschieden.
Wie genau sah das aus in Sachsen? Was passierte dort, nachdem die NSDAP in Berlin an die Macht gekommen war? Das bespreche ich mit Mike Schmeitzner. Er ist Historiker am Hannah-Arendt-Institut in Dresden. Hallo, Herr Schmeitzner.
Ich grüße Sie.
Wie stark, Herr Schmeitzner, war denn die NSDAP in Sachsen Anfang der 30er Jahre in der Bevölkerung verankert?
Ich glaube, hier muss man eben genau unterscheiden. Vor 33, nach 33, vor 33 war das sehr differenziert zu sehen. Es gab Hochburgen der NSDAP etwa in Südwestsachsen zwischen Chemnitz, Zwickau und Plauen. Da war sie sehr gut organisiert seit Anfang der 20er Jahre und hatte hier auch exorbitante hohe Wahlergebnisse. Und zwar 1931, 32 vor allen Dingen bis zu 47%. Südwestsachsen galt damals als eine ihrer wichtigsten Hochburgen reichsweit. Allerdings sah das mit Blick auf Leipzig, auf Dresden-Bautzen schon wieder etwas anders aus. Also Anfang der 30er Jahre würde ich sagen, ein differenziertes Bild.
Warum war das so unterschiedlich?
Das hatte auch etwas zu tun mit dem Beginn der NS-Expansion, das heißt der Gründung der Partei. Die ist in Zwickau und in Plauen, das heißt im Vogtland und im Zwickauer Land, also in Südwestsachsen nahe zur bayerischen Grenze, gegründet worden. Das waren deswegen die ersten Hochburgen und hier war die Linke auch relativ schwach. Und es kam noch etwas hinzu, das war eine Arbeiterschaft, die sich auszeichnet durch sehr starke Heimarbeit. Und eine Textilindustrie, die über viele Jahre in der Strukturkrise war, bis 1933 kann man sogar sagen. Das sah dann mit Blick eben auf Leipzig, auf Dresden, auf Freital, auf andere Gebiete eben komplett anders aus, wo die Linke, etwa die SPD, wesentlich stärker war, stärkere Vorfeldorganisation hatte. Ne?
Also die NSDAP, kann man sagen, war da stärker, wo es den Leuten schlechter ging.
Das kann man so sagen. Und wo die Einfallstore größer waren und wo der politische Gegner nicht so stark im gesellschaftlichen Raum verankert war.
Was passierte denn in Sachsen unmittelbar, nachdem in Berlin die Macht an die NSDAP übertragen worden war 1933?
Ja, am 30. Januar 1933, als Hitler Reichskanzler wurde, war die NSDAP in Sachsen eben noch nicht an der Macht. Das war in einigen deutschen Ländern so der Fall. Man war zwar auf der Reichsebene präsent, stellte jetzt mit der Reichsregierung eben den Reichskanzler, aber etwa in Sachsen, in Bayern war das nicht so. Das heißt, hier haben wir erst im März eine gewaltsame Transformation, eine gewaltsame Machtergreifung, nämlich von unten, wo nach der Reichstagswahl vom 5. März 1933 und dem Reichstagsbrand und den Verfolgungen dann dort hier in Sachsen SA und SS versuchen, und das ist letztendlich erfolgreich, Sturm auf gegnerische Parteiquartiere zu nehmen, Volkshäuser der Gewerkschaften überfallen, Rathäuser versuchen einzunehmen, Nazi-Flaggen zu hissen. Das geht in Sachsen am 7., 8., 9. März über die Bühne. Und am Ende wird von Hitler jetzt als Reichskanzler der sächsische SA-Führer Manfred von Killinger als Reichskommissar, dann später als Ministerpräsident eingesetzt. Das heißt, Druck von unten, von der Straße, von SA und SS und dann faktisch das Eingreifen von der Reichsebene von Hitler von oben. Damit wird quasi der Umschwung in Sachsen wie auch später in Bayern im März 1933 erreicht.
Man liest im Zusammenhang mit diesen Ereignissen in Sachsen auch immer wieder den Namen des sächsischen NSDAP-Gauleiters Martin Mutschmann. Welche Rolle hat der gespielt zwischen 1933 und 1945?
Ja, Mutschmann hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Er hat die NSDAP ja in Plauen mitgegründet, war ab 1924 Chef des völkisch-sozialen Blocks der Tarnorganisation, ab 25 Gauleiter der Partei und hat dann relativ schnell nach 1933 seinen Konkurrenten von der SA, eben jenen besagten Manfred von Killinger, verdrängen können. Mutschmann war zwischen 34, 35 und 45 so eine Art Multifunktionär, der versucht hat, wirklich eine Art Alleinherrschaft in Sachsen zu erreichen. Er war eben nicht nur Chef der Partei, das heißt der NSDAP in Sachsen, nicht nur Reichsstatthalter von Hitlers Gnaden in Sachsen, er war ab 1935 auch sogenannter Führer der Landesregierung, beauftragter für den Vierjahresplan, Reichsverteidigungskommissar ab 1939 für den Wehrkreis 4 und viele, viele andere Ämter hat er ebenso angesammelt.
Würden Sie sagen, Herr Schmeitzner, dass die NSDAP von Sachsen aus stärker ausgestrahlt hat in den Rest des Landes?
Das kann man so nicht sagen. Also, auch hier wieder gilt die Differenzierung. Wir haben 1935 Zahlen für alle Gaue im Deutschen Reich der NSDAP, was etwa die Mitgliederzahlen angeht und die der politischen Amtsträger der NSDAP. Da ist der sächsische Gauverband Spitze. Er markiert eher im Verhältnis zu anderen Gau-Gliederungen der NSDAP im Deutschen Reich tatsächlich die Spitze. Die gibt er dann im Laufe der Jahre bis 1944 ab. Also um konkret das mit Zahlen zu machen, 1935 hat die Partei in Sachsen ungefähr 240.000 Mitglieder. 1944 sind es 450.000. Tendenz steigend, aber andere Gaue überholen den Gaue Sachsen in der Zeit bis 1944.
Wir springen jetzt mal noch ein Jahr weiter in den Februar 1945. Da wurde die sächsische Hauptstadt Dresden in mehreren Wellen ja bombardiert. Weite Teile der Altstadt, wichtige historische Gebäude wurden weitestgehend zerstört. Davon ist heute nicht mehr viel zu sehen. Ich war neulich noch in Dresden, Es ist alles wieder wunderbar aufgebaut. Aber wie sehr ist dieses Ereignis noch in den Köpfen der Dresdner drin? Also wie gehen die Menschen in Dresden heute mit diesem Ereignis um?
Das ist eine längere Entwicklung gewesen ab 1945, denn sofort nach der Bombardierung im Februar 1945 hat die NS-Propaganda Goebbels direkt auch versucht, diesen Angriff propagandistisch auszuschlachten, auch über das neutrale Ausland versucht, mit exorbitanten Opferzahlen zu hantieren, faktisch den Alliierten, den Westalliierten hier eine exorbitante Schuld zuzuweisen. Das ist dann nach 1945 in der DDR-Zeit in antiwestlicher Hinsicht, in Stoßrichtung nicht viel anders gewesen. Das ist in den letzten 30 Jahren, wenn ich das so sagen darf, etwas aufgelockert worden, sowohl historiografisch, wo es Historikerkommissionen gegeben hat, die eben nachgewiesen hat, dass nicht 250 oder 300.000 Menschen ums Leben gekommen sind, sondern in Anführungszeichen nur 20.000 bis 25.000. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wie gehen Menschen damit um? Und hier hat es ja ab Ende der 90er, Nullerjahren, ja, eine Art Aufmarschbasis gegeben für Rechte, für rechtsextreme Bewegungen in Deutschland. Ganz in Europa ist da getrommelt worden. Da hat erst einmal die Zivilgesellschaft nicht so richtig etwas dagegen setzen können. Das hat sich aber in den letzten 15, 16 Jahren doch geändert, dass hier immer mehr Menschen, ganz normale Bürgerinnen und Bürger, etwa mit dieser großen Menschenkette Gesicht gezeigt haben und Gesicht zeigen und damit natürlich auch Platz besetzen, den Rechtsextremen quasi Platz wegnehmen in der Stadt. Das heißt jetzt nicht, dass es gerade wie jetzt im Februar passiert, nicht doch rechtsextreme Aufläufe geben würde.
Auch bei einem Zuge der Bauernproteste, ne?
Genau, aber die sind nicht mehr so entscheidend wie in den Jahren vor 20 Jahren, vor 16 Jahren, vor 15 Jahren. Das hat sich geändert. Hier hat sich etwas auch in den Köpfen von Menschen geändert, in der breiten Masse. Nicht einfach mehr zuzuschauen, das gehen zu lassen einfach, sondern sich selbst mit zu beteiligen und Flagge zu zeigen. Also die Zivilgesellschaft auch zu stärken. Das muss man schon positiv sagen.
Das gibt etwas Hoffnung für die Landtagswahl am 1. September, oder?
Das würde ich doch sagen. Auch hier gilt nicht Schwarzmalerei, sondern auch zu schauen, was macht die Mehrheit, die breite Mehrheit, die es ja immer noch ist, muss man so deutlich sagen, wenn man sich die Umfragewerte anguckt. Und da gilt es einfach, diese Mehrheit zu stärken, die Zivilgesellschaft zu stärken.
Mike Schmeitzner war das, erste Historiker am Hannah-Arendt-Institut in Dresden. Wir haben gesprochen über die NSDAP in Sachsen. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Matthias, lass uns mal ins Heute gehen, denn es sieht ja gerade tatsächlich so aus, als könnte die Geschichte sich wiederholen, nicht mal 100 Jahre später. Im September werden 3 ostdeutsche Landtage neu gewählt. Am 1. September wird in Sachsen und in Thüringen gewählt und am 22. dann in Brandenburg. Was könnte da bei diesen Wahlen Stand jetzt passieren?
Naja, also wenn wir es mal im Konjunktiv sagen, dann könnte man sagen, so etwas wie 1929. In Sachsen hat die AfD 2019 27,5% bekommen. In den Prognosen für dieses Jahr stehen 34%. In Thüringen hat die AfD 2019 23,4% bekommen. Die Prognosen für heute sagen 33% voraus. In Brandenburg 2019 23,5%, heute möglicherweise 29,8. Und wenn diese Prognosen eintreten, dann wäre die AfD in diesen 3 Bundesländern stärkste Fraktion und könnte eben den Anspruch anmelden, den Ministerpräsidenten zu stellen, also eine Regierungskoalition anzuführen.
Aber selbst wenn das so kommen sollte, was würde das der AfD denn eigentlich helfen? Denn die anderen Parteien sagen ja zumindest, dass sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen.
Ja, das sagen sie jetzt jedenfalls, aber für diesen Fall müssten die Parteien zusammenarbeiten, die wirklich nicht zusammenpassen, also etwa die CDU und die Linke. Oder es gibt eine Regierung aus sehr vielen Parteien, nur um die AfD fernzuhalten. Das ist programmierter Streit, es droht Unregierbarkeit in diesen wichtigen Bundesländern. Zumal sicher sehr viel Protest kommen wird, wenn die stärkste Partei nicht den Ministerpräsidenten stellen würde, denn das war und ist seit 1949 ein ungeschriebenes Gesetz in der Bundesrepublik. Es sei denn, es findet sich so etwas wie eine kleine Koalition, die aber zusammen die Mehrheit haben, so etwa wie 1969 nach der Bundestagswahl.
Ja, kann man das alles wirklich vergleichen? Das, was 1929 passierte und das, was möglicherweise im Herbst auf uns zukommt? Darüber spreche ich mit Patrick Bahners. Er ist Journalist bei der FAZ und hat ein Buch geschrieben über die AfD und die Wiederkehr des Nationalismus. Hallo, Herr Bahners.
Guten Tag.
Herr Bahners, sehen Sie Parallelen zwischen den Landtagswahlen in Sachsen im Jahr 1929 und den ostdeutschen Landtagswahlen, die ja anstehen jetzt im Herbst dieses Jahres?
Ja, es gibt da eine Parallele, dass über Veränderungen in den Landtagen auch eine Veränderung letztlich des politischen Systems insgesamt herbeigeführt werden kann. Die NSDAP verfolgte ja eine entsprechende Strategie und die musste natürlich nicht aufgehen. Und auch diese Wahl von 1929 hat ja auch selbst in Sachsen die NSDAP damals noch nicht in die Regierung hineinkatapultiert. Aber im Rückblick von 1933 her gesehen, konnte Hitler dann sagen, unsere Strategie ist aufgegangen. Also eine Strategie der legalen Eroberung der Macht, um dann das System umzustellen. Und da hat man dann eben auch bestimmte Eigenheiten des parlamentarischen Systems, auch sogar die Notwendigkeiten von Kompromiss- und Koalitionsbildung ausgenutzt. Und insofern wir im Prinzip ja noch das gleiche politische System wieder haben, sind ganz unabhängig jetzt von den Akteuren und ihrer Absichten, sind diese Parallelen erstmal gegeben.
Was macht denn die AfD gerade in Ostdeutschland so attraktiv? Die Umfragewerte sind ja besonders hoch.
Es gibt ja tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen, wo über die Hypothese gesprochen wurde, gibt es Milieus, die sich sogar aus der Weimarer Republik noch erhalten haben, sodass man, dass man eben auf der Ebene von bestimmten Regionen bis hinab zu Wahlkreisen die Vermutung geprüft hat, da gab es früher ein starkes NSDAP-Wählerpotenzial und heute, fast 100 Jahre später, starkes AfD-Wählerpotenzial. Da gibt es so die Vermutung, sozusagen Kontinuitäten der Denkungsart, der Einstellung, muss man sich dann vorstellen, dass es insbesondere in den Familien, weniger jetzt im Bildungssystem, weitergegeben wird. Scheint mir grundsätzlich plausibel. Ich würde eher sagen, ohne das abstreiten zu wollen, dass es so etwas geben kann, eher quasi auch die Wähler und unser demokratisches System beim Wort nehmen. Insofern ist Optionen, Freiheit der Entscheidung, auch Abwendung von früheren Entscheidungen oder Entscheidungen, die anderswo die große Mehrheit der Leute überzeugen, zulässt. Und insofern ist mir eigentlich bei dem Thema besonders wichtig zu sagen, man hat es da bei diesen AfD-Erfolgen in Ostdeutschland nicht irgendwie klarerweise mit so einem anachronistischen Phänomen oder einem Phänomen von Rückständigkeit zu tun, sondern man muss da sehen, die Wähler machen eben auch von Möglichkeiten eben der Demokratie da Gebrauch. Und zwar ziemlich unberührt von dem, was insbesondere in den Medien, aber auch von anderen Institutionen der Öffentlichkeit ihnen suggeriert wird, wie sie abstimmen sollten. Sie machen sich eben auch von diesem medialen öffentlichen Diskurs ein Stück unabhängig. Dafür gibt es x Gründe, warum das besonders in Ostdeutschland auch zieht, die entsprechende Werbestrategie der AfD.
Genau, aber was sind denn diese Gründe? Warum ausgerechnet in Ostdeutschland?
Ja, da würde ich ansetzen bei einem Begriff, der eine üble Rolle gespielt hat in der Propaganda der NSDAP. Das ist der Begriff des Systems. Die NSDAP hat eben Propaganda gemacht gegen die Weimarer Verfassung, gegen die Weimarer Republik und die Parteien, die diese Republik zum Erfolg bringen wollten und hat dafür diesen Begriff des Systems verwendet. Und heute haben wir wieder bei der AfD ebenfalls eine Polemik, die sich meiner Ansicht nach tatsächlich in ähnlicher Weise gegen die heutige republikanische Verfassung richtet. Und wieder werden die anderen Parteien als Systemparteien kritisiert, angegriffen und eben in hetzerischer und giftiger Weise angegriffen, so dass eigentlich irgendein Kommand oder Konsens an der Demokratie beteiligten Parteien von vornherein durch diese Art von Propaganda zerstört wird. Warum scheint das nun in Ostdeutschland gut anzukommen? Ja, da würde ich sagen, in Ostdeutschland hat man nun etwas andere, etwas einschneidendere Erfahrungen eben mit dem Wechsel politischer Systeme gemacht. Mhm. Und der Wechsel politischer Systeme, insbesondere dann auch nach 1945, das beruhte ja nicht auf Freiwilligkeit. Die Einführung des Kommunismus in Ostdeutschland beruhte noch viel weniger auf Freiwilligkeit als die Einführung der Demokratie in Westdeutschland. Und die Revolution von 1989, ja, ist mir natürlich auch sympathischer, wenn man sagt, das war das, was die Ostdeutschen wollten. Aber viele AfD-Sympathisanten sagen, ja, wir haben das zwar im Ansatz gewollt, aber das, was hinterher dabei rausgekommen ist, ist nicht das, was wir damals gewollt hatten. Und deswegen scheint mir da wichtig zu sein, dass eben die Vorstellung, man kann das System kippen, man müsste das System eigentlich kippen, da so eine Plausibilität hat, weil man weniger gewohnt ist wie in Westdeutschland seit 1949 eben doch das System von vornherein zu akzeptieren, weil man sich dort sagt, ja, es war vielleicht zunächst ein Oktroi der Alliierten, diese Demokratie, aber dann haben die Westdeutschen sich das langsam angeeignet. Deswegen ist, glaube ich, Polemik gegen das System, die gibt's natürlich auch, die macht die AfD im Westen ja genauso wie im Osten, mhm, aber sie kommt da eben nicht ganz so gut an, Weil im Osten, da gibt es so eine Stimmung, die so schwankt zwischen dieser Ohnmachtserfahrung. System ist eben das, was oktroyiert wird von einer Übermacht. Aber dagegen kann sich dann eben auch, zumal in der Erinnerung in 1989, ein Wille richten. Ja, dieses System ist aber auch nichts, was für alle Zeiten so sein muss. Und dieses System gehört abgeschafft.
Lassen Sie uns doch mal in die Zukunft gucken. Was würde denn möglicherweise passieren in Deutschland, wenn die AfD ein oder zwei Ministerpräsidenten stellen würde und die entsprechenden Landesregierungen führen würde?
Ja, da würde ganz schön viel passieren. Das fängt ja auf der Bundesebene an. Die Gesetzgebung ist eben ja weitgehend angewiesen auf die Kooperation der Länder über den Bundesrat. Und in einer zersplitterten Parteienlandschaft mit Koalitionsregierungen ist es sowieso sehr schwierig geworden, diese Mehrheiten für die Gesetzgebung im Bundesrat überhaupt zu finden. Das würde schon auf der Bundesebene auf jeden Fall schwieriger werden. Und was das Land selber angeht, die Länder selber angeht, da unterschätzt man vielleicht manchmal die Möglichkeiten wegen dieser Verflechtung eben von Bund und Ländern, die dann diese Landesregierungen hätten zum freien Agieren. Aber es gibt auch da eine interessante Parallele zu den Verfassungsregeln der Weimarer Republik. Die Länder haben weitgehende Befugnisse in der Kultur-, Kultus- und Bildungspolitik erstens und zweitens auch bei allem, was Polizei und Sicherheit angeht. Und als dann die NSDAP tatsächlich eben begann, auch Minister stellen zu können und erfolgreiche Koalitionsverhandlungen zu führen und dann 1930 dann wirklich beteiligt war an der Landesregierung in Thüringen, eben interessanterweise in Thüringen, da hat sie sich gerade diese Ämter ja gesichert. Innenminister wurde dann Wilhelm Frick, der später als Reichsinnenminister dann auch noch eine ganz, ganz üble Rolle gespielt hat. Und wenn man sich ansieht, was die eben alles da schon machen konnten, die Nazis durch bloßes Mitregieren in Thüringen, dann fallen einem eben doch einige Parallelen auf. Das geht insbesondere, gilt das eben für die Schulpolitik und die Universitätspolitik, also Dinge, die heute unter Stichworten wie Canceln diskutiert werden oder Rückkehr zur deutschen Kultur fordert die AfD ja heute der Sache nach ähnlich wie die NSDAP damals. Da gab es schon 1930 die Möglichkeiten, das dann eben in einem landespolitischen Alleingang ins Werk zu setzen. Und ähnliche Möglichkeiten würden heute AfD-geführten Landesregierungen natürlich auch zur Verfügung stehen.
Herr Banas, ich würde gerne einmal kurz mit Ihnen auf das Personal der AfD in Ostdeutschland gucken, das da ja mehr oder weniger in den Startlöchern steht. Also in Thüringen würde Björn Höcke gerne Ministerpräsident, in Brandenburg ist es Hans-Christoph Berndt und in Sachsen ist es Jörg Urban. Für wie gefährlich halten Sie diese Akteure der AfD?
Ja, es ist ein bisschen so eine Frage für den Verfassungsschutz, aber natürlich ist die Lage so ernst, dass sich auch der normale Staatsbürger, Wähler und auch wir journalistischen Beobachter diese Fragen stellen müssen. Und man kann hier einfach feststellen, dass es der AfD überhaupt nicht geschadet hat, dass sie bei ihrer Personalpolitik in den ostdeutschen Bundesländern das eben überhaupt nicht gemacht hat, was angeblich mal das Programm auch der Parteiführung für die Gesamtpartei war, dass man da so eine Reinigung vornehmen würde von den Mitgliedern, die halt zu diesem sogenannten Flügel gehören, die also von vornherein eine agitatorische Praxis der Politik bevorzugen und bei denen es in vielen Fällen ja auch biografische Verbindungen zum Rechtsextremismus gibt. Und da haben die ostdeutschen Landesverbände einfach nicht mitgespielt. Und das bedeutet eben auch, und das galt ja auch schon für das Experiment mit der Ministerpräsidentenwahl von Thomas Kemmerich in Thüringen, das war ja auch schon so ein Weimar-Experiment, wo eben die Akteure jenseits der AfD, die mitgemacht haben, die Kemmerich getragen haben, gesagt haben, wir sind jetzt mal kreativ bei dem Ausweg hier aus dieser Pattsituation. Und auch die haben sich damals schon eingelassen.
Da hatte sich der Herr Kemmerich von der FDP hatte sich mit den Stimmen der AfD wählen lassen, müssen wir vielleicht kurz dazwischen sagen.
Genau, hatte sich mit diesen Stimmen wählen lassen, hat dann gesagt, ich will aber gar nichts mit denen zu tun haben. Aber Höcke hat ihm dann die Hand gegeben und natürlich hat Kemmerich den Handschlag auch nicht ausgeschlagen. Das wäre ja auch grotesk gewesen, nachdem er gerade die Stimmen bekommen hatte, die er auch brauchte. Und da scheint mir eben nur wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, dass dieser erste Versuch, eben doch einer durch die Hintertür eingefädelten gemeinsamen Regierungsmehrheit, dass da ausgerechnet der allerradikalste der AfD-Landeschefs war, eben der Stratege, den man sich dann eben indirekt, ohne es angeblich zu wollen, dann doch eingelassen hat.
Aber geklappt hat es ja dann nicht. Patrick Barners war das. Er ist FAZ-Journalist und hat ein Buch geschrieben über die AfD und die Wiederkehr des Nationalismus. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Barners.
Vielen Dank Ihnen.
Matthias, wir kennen natürlich das Ergebnis der ostdeutschen Landtagswahlen jetzt noch nicht, aber wir müssen trotzdem mal drüber reden. Also müssen wir ein bisschen spekulieren. Welche Folgen befürchtest du bei einem oder mehreren Erfolgen der AfD in Ostdeutschland?
Also das würde auf jeden Fall gravierende Folgen haben. Ein Rechtsruck in diesen Ländern würde den Rechtsruck in ganz Europa natürlich enorm befördern. Das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland würde Schaden nehmen und die Länder könnten über den Bundesrat Gesetzesinitiativen stoppen oder in die Länge ziehen. Sie könnten natürlich ihre Kompetenzen in den Ländern, zum Beispiel in der Bildungspolitik, ausspielen, mit deren Hilfe dann Geschichtsrevisionismus betrieben werden könnte. Das wären alles gravierende Auswirkungen. Deshalb hege ich persönlich die Hoffnung, dass es am Ende nicht für eine AfD-geführte Regierung reicht. Deshalb, jeder und jeder muss mit Freunden und Bekannten, Arbeitskollegen, Familienmitgliedern und so weiter über diese Fragen reden. Wir müssen aufklären über die Risiken und Gefahren, die lauern, wenn die AfD gewinnt. Ansonsten könnte auch heute bei uns in der Bundesrepublik im Jahr 2024 eine Sogwirkung entstehen. Und das spielt nur der AfD und den Gegnern der Demokratie in die Karten.
Und dass sich die Geschichte tatsächlich wiederholt, das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Die Landtagswahl in Sachsen 1929 und ihre Folgen, das war unser Thema. In der nächsten Folge der History geht es um den Beginn des griechisch-türkischen Kriegs 1919, dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach, bis bald.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.